Wilhelm Hauff aus dem Märchenalmanach auf das Jahr 1827 wird die Kurzgeschichte Der arme Stefan nun fortgesetzt. Das ist der Wald, Bruder, sagte Stefan, freudig erschrocken in seinem Herzen. Es war dasselbe weiße, faltenreiche Gewand. Es waren die großen silbernen Locken, welche die Schultern bedeckten, wie er sie an jenem Morgen im Walde gesehen hatte. Auch das Buch schien ihm ähnlich, an dem der hohe Mann unausgesetzt fortschrieb und nur von Zeit zu Zeit seine lange Feder in einen großen Becher mit goldheller Tinte eintauchte. Tief ergriffen konnte Stefan nicht ablassen, durchs Schlüsselloch zu sehen und wünschte nur, um ihn völlig zu erkennen, auch die Augen des Schreibenden zu schauen, als er plötzlich von einem Geräusch, gleich als rückte der Alte seinen Stuhl, erschreckt wurde. Der anführende Knabe ergriff in verwirrter Bestürzung das Licht so hastig, dass es erlosch. Und mit ihm polterten die anderen in schreckenvoller Flucht, einige mit lautem Angstschrei, die Treppe hinunter, und Stefan hörte ihre eiligen Fußtritte und bangen Stimmen den langen Gang hinab in vielfachem Echo widerhallen. Da stand er zitternd. Beinahe hätte er es wagen mögen, hineinzugehen, aber seine Bangigkeit, sich allein nicht mehr aus den alten Mauern finden zu können, wurde doch von der Furcht, drinnen etwas Unheimliches zu erfahren, überwogen, und er entschloss sich, den Knaben, von welchen er schon nichts mehr hören konnte, zu folgen. Glücklich kam er die hölzerne Treppe hinunter und drang auch nach einigem Suchen durch die offenen Türen in den Gang. Hier zwängte er sich mit Mühe durch die engen Windungen und tappte angstvoll in der dicken Finsternis herum. Als er aber bei einigem Vorwärtsschreiten die Erweiterung des Ganges bemerkte und sich freier fühlte, beschleunigte er seine Schritte. Endlich lief er geradezu und plötzlich stürzte er die steinerne Turmtreppe hinab. Zum Glück hatte er sich, außer einigen harten Stößen und einer leichten Verletzung an der Hand, nicht beschädigt. Aber nun brauchte es lange Zeit, bis er die Schießscharte fand, durch die er mit seinen entflohenen Kameraden eingeschlüpft war. Vergebens rief er nach diesen, sie waren nach Hause zerstreut. Endlich fand er die Öffnung, nachdem er einen Stein, den noch ein Knabe hervorgeschoben haben mochte, hinausgestoßen hatte. Wie erleichtert fühlte er sich, als er draußen auf dem freien Rasen stand und die Mauern, die schon das Mondlicht erhellte, hinter sich sah. Freudig erhob er seinen Blick zu dem Nachthimmel, der ihm mit seinen blinkenden Sternen eröffnet war, und zuerst konnte er nur mit Grauen daran denken, dass es ihm gedroht habe, in dem unheimlichen Gebäude, das ernst und grau vom Mondschein gebleicht und in schauerlichem Schweigen dastand, übernachten zu müssen. Aber gerade jetzt, da er sich daraus befreit sah, wenn er den Saal mit seinem lieblichen Licht und dem wunderlichen Alten sich vorstellte, schien er sich Unrecht getan zu haben, dass er schon so nahe daran, den seltsamen Mann kennenzulernen, welchen er sich nur freundlich denken konnte und der ihm schon seit jenem Morgen im Walde in sein inneres Leben gedrungen dünkte. Er schien sich wirklich Unrecht getan zu haben, dass er es nicht gewagt hatte, hineinzugehen und den hohen Greis anzureden. War nicht erst gestern im Schlafe bei mir? Fragte er sich in unbestimmter Erinnerung. Oh, er ist gewiss besser, ist mehr als die anderen Menschen. Darum lebt er so für sich allein. Er muss wohl auch ein mächtiges Wesen sein, das mir vielleicht helfen möchte. Zugleich mit diesem Gedanken regte sich in Stefan der Entschluss, wieder einmal in diese Hallen und Gemächer einzukehren, während er deshalb sorgfältig Gang und Treppen in sein Gedächtnis zurückrief, hatte er fast unbewusst durch einen Haufen Steine sich vor der Schießscharte ein Kennzeichen gemacht. Da er nun aber aufblickte und nah und fern aus der Stadt tausend hohe und niedere Lichter von den umdunkelten Häusern ihm entgegenblitzten, dachte er erschreckend an die Angst, welche die Seinigen um ihn empfunden haben möchten, und strengte sich nun doppelt an, durch die Straßen zu rennen und die rechte Biegung nach Hause zu gewinnen. Er fand sich näher an seinem Zwinger, als er geglaubt hatte, indem er bald einige Durchhäuser erkannte, die ihn zu demselben führten. Während er um die erste Ecke seiner Gasse ging, hörte er schon den Vater mit wilder Stimme singen: Herr Bruder, waren's nicht goldene Zeiten, da wir miteinander ins Feld täten reiten? Jetzt bist du ein Schneider, ein Schuster, ich. Jetzt lebst du mager, ich kümmerlich. Herr Bruder, wir wollen nicht länger hier bleiben. Ich will meine Ahle den Erben verschreiben. Vermach du dein Bügeleisen der Stadt. Du hängst dich an Faden und ich mich an Draht. Ach, Vater, seufzte er, indem er einige langsamere Schritte tat, um Atem zu holen. Wie kann's besser werden, wenn du böse Gedanken hast? Da rief ihn plötzlich seine älteste Schwester an, die aus einem Winkel ihm entgegenlief. Mit großer Freude, ihn gefunden zu haben, erzählte sie ihm atemlos, dass sie ihn lange schon überall, zuerst bei Nachbars, beim Studenten, bei der Wäscherin und dann in der halben Stadt gesucht habe. Indessen waren sie zu ihrer Hütte gekommen und der Vater, der sein Lied wiederholt hatte, sagte zur Mutter: Gönn mir doch, Weib, diese Erholung in meinen Freistunden, besonders gegenwärtig, wo mein ganzer Tag nur eine Freistunde ist. Und für den Buben ist mir's gar nicht bange. Ja, wenn er in einer so guten Mastung säße, dass der Tod denken müsste. Der kommt gar nicht, wenn ich ihn nicht selbst hole, und ich will das fette Bisschen nur eintun, ehe der Speck abnimmt. So aber kann der Tod ruhig warten, bis ihm der Hunger. Nu, siehst du, da ist er ja. Höre, Junge, wandte er sich zu Stefan, indem er ihn zwischen seine Knie zog und bei beiden Schultern anfasste. Weißt du wohl, dass jetzt ein rechter Vater eine wohl zusammengesetzte Amtsmiene annehmen und ein langes Examen halten würde? Ein hochnotpeinliches Halsgericht und zum Abschluss mit prompter Justiz den Urteilsspruch mit höchst eigener Hand vollziehen würde, höchstens mit Hilfe eines Stockes? Oho, fürchte dich nur nicht. Verstehst du? Das tut ein rechter Vater, ein solcher, der seinem Sohn mittags auch ein Stück Fleisch aufs Teller legt. Da ist es mit Verstand. Der, wenn er seinen geschonten Bäckisch ablegt, dem Sohn ein Christwams davon machen lässt. Ein rechter Vater, sag ich, der seinen Sohn auch in eine Lehre bringt und schon ein Jahr vorher mit einem Dutzend Meistern spricht. Sieh, ein solcher, der den Branntwein nie hat ausstehen können und höchstens am Sonntag ein Gläschen Wein trinkt, der würde nun für dein Heil mit etlichen Bastionen besorgt sein. Aber ich. Hier vermochte Anton, so sehr ihm sonst sein gewohntes Lächeln, auch wo sein Herz am wenigsten davon wusste, zu Gebot stand, den bittern Zug, der ihm die Lippen zusammenpresste, nicht mehr zu unterdrücken. Aber ich, rief er, Ein Lump, ein Säufer, ein Rabenvater. Er ließ den Sohn los und matt sanken seine Arme herab. Laut weinend warf sich Stefan in seinen Arm. Geh, geh, sagte Anton und drückte ihn sanft von sich. Auch die Mutter brach in Tränen aus. Oh Mann, schluchzte sie. Gott kann ja doch noch helfen. Das hoffe nicht, Hanne, sagte Anton mit gebrochener Stimme. Ich muss zugrunde gehen und ziehe euch mit hinein. Ich hab's wohl vorausgesehen. Der Mensch macht einen Fehler und dann ist's geschehen. Ich hätte nie heiraten sollen. Von dem Tag an, da ich den Säbel aus der Hand legte und das elende Schusterwerk ergriff, das ich nie recht verstanden habe, weil ich davon weggelaufen bin zu den Soldaten. Von dem Tag an war's nichts mehr mit mir. Solange ich Soldat war, habe ich gelebt. Seither verderb ich. Wie oft haben mir die Kugeln um die Ohren gepfiffen. Hat sich keine die Mühe nehmen können, mir in den Hals zu fahren. Das wäre mir eine Gnade, wenn ich gleich im Kartätschenfeuer zusammengeschmettert würde. Und wenn ich erst hin bin, dann kann euch vielleicht geholfen werden. Hier fing er an zu pfeifen. Die Mutter betete auswendig, weil das Licht ausgegangen war, den Abendsegen. Er machte nur das Fenster auf und pfiff leiser fort. Geh zu Bette, sagte er dann und brummte die Melodie seines alten Liedes vor sich hin. Als sich Stefan an die Seite des schlummernden Hannchens gelegt hatte, fing seine ältere Schwester neben ihm leise an.
Ach, du weißt noch gar nicht, Stefan, wie es uns geht. Wir werden nicht mehr lange hier bleiben. Nach der Abendkirche ist der Viertelsrichter wiedergekommen und hat gesagt, weil die Leute in unserer Gasse fast lauter liederliches Gesindel sein, das der Stadt zur Last fällt, so werden alle, die ihre Steuern nicht bezahlen können, zusammengepackt werden und man wird uns nach den neu erfundenen Inseln schicken, von denen uns der Student erzählt hat. Die Häuser wird man niederreißen und eine Kaserne bauen. Nachbars müssen auch fort und wir kommen auf die andere Wüsteinsel. Das war dir ein Jammern. Der alte Christoph und zwei Schmiedgesellen haben auf den Viertelsrichter und die Obrigkeit geschimpft und sind eingesperrt. Mir ist alles einerlei.
Auf die wilden Inseln, sagte Stefan. Oh, leg dich jetzt nur ruhig schlafen. Gestern hast du nicht an sowas denken können und morgen kommt es vielleicht wieder ganz anders. Die Schwester erwiderte nichts, denn ganz ermattet lag sie schon in der ersten Betäubung des Schlummers. So warf auf bleiche Bilder der Not durch die niederen Fenster der Mond seinen kärglichen Schimmer. Stefan konnte die ganze Nacht kein Auge zutun. Entsetzlich war ihm der Gedanke, seine Heimat und die ärmliche Hütte, an die sein wenig frohes Jugendleben geknüpft war, verlassen zu müssen, zu scheiden von den Freunden, die gleiche Not ihm lieb gemacht hatte, und ein trauriges Schicksal zu erwarten in unbekannten Gegenden, die ihm Unerfahrenheit und jugendliche Einbildung schrecklich ausmalte. Besonders unerträglich schien es ihm, von seiner Gespielin Sabine sich zu trennen, die ihm immer vertraut, mit der er von Kindheit an alles geteilt hatte, die oft, wenn sie mit dem offenen schwarzen Auge an seinem Blick hing und seinen Reden kindlich horchte, ihn Schmerz und Hunger vergessen gemacht hatte. Immer aber drängte sich unter diese Betrachtung die Vorstellung dessen, was er an dem vergangenen Abend so wunderbar zufällig erfahren hatte. Und je größer ihm seine Not erschien, umso erhabener stellte sich das Bild des weißen Mannes ihm vor die Augen. Ja, er soll alles wissen, sprach er endlich entschlossen zu sich. Er steht mir so fest im Sinne, dass es mir leicht sein wird, ihm zu vertrauen. Ich will bei ihm Hilfe suchen. Noch war es Nacht, als Stefan, von solcher Unruhe und Hoffnung getrieben, leise sein Bett verließ und in der Küche nach dem Feuerzeug suchte. Dies fand er bald, aber nach langem Herumgreifen erst war ihm ein kleines Stück Kerze aus einem alten Topf in die Hand gefallen. Nun schlich er sich getrost aus dem Hause und durch die Straßen, worin der erblassende Mondschein mit der ersten Morgendämmerung kämpfte. Ehe er sich's recht versah, stand er schon in dem alten Turm und bemühte sich, sein Licht anzuzünden. Als ihm dies gelungen war und er eben die steinerne Treppe hinaufkletterte, wandte er noch sein Herz zu Gott und bat, dass er ihn doch keinen bösen Weg gehen lassen möge. Doch konnte er sich kaum einer schweren Bangigkeit erwehren, als er so allein seine eigenen Tritte im öden Gang vernahm. Er überwand seine Beklommenheit, öffnete die Treppentür und nahm allen seinen Mut zusammen. Doch zitterte er so, als er oben an den Eingang kam, dass ihm sein kleines Licht entfiel und verlosch. Er drückte seine gefalteten Hände zusammen und hob sie empor. Jetzt griff er ins Schloss, zog aber die Hand wieder zurück, schob erst den Deckel vom Schlüsselloch und sah hinein. Die feinen Strahlen der Lampe zückten ihm wieder entgegen, der Saal war aber leer und still. Das große Pergamentbuch lag auf dem Tisch, doch soweit ihm der beschränkte Raum des Schlüssellochs den Einblick gestattete, war nirgends der weiße Mann zu sehen. Traurig und schüchtern zugleich trat er nun ein. Seinem unentschlossenen, fragenden Blick boten sich nur leere Wände dar, außer das seltsame Zeichen an der Decke eine Weile ihn festhielten. Wie er eben diese betrachtete, war ihm, als würde eine Tür geöffnet. Da er aber beim Umblicken nichts gewahrte, hielt er es für einen Ton der von ihm offengelassenen Eingangstüre. Als er so eine Zeit lang noch unentschieden dastand, glaubte er, eine ganz feine Stimme zu hören. Er fuhr zusammen, es war still und nichts zu sehen. Nach einem Augenblick begann es wieder.
Erlauben Sie.
Und gleich darauf noch einmal.
Erlauben Sie doch gütigst.
Er blickte auf. Ist hier jemand? Fragte er ängstlich und halblaut und suchte umsonst in allen Ecken nach einem Wesen für diese Stimme.
Belieben Sie doch nur gefälligst hierher zu sehen,
tönte es lauter.
Jede meine Güte, hier, ganz hier,
wiederholte dieselbe Stimme. Es ward ihm ganz unheimlich und da er immer noch niemanden erschauen konnte, dagegen auf einmal ein Krabbeln an seinem Fuße verspürte, wollte er fliehen, stolperte aber über das Krabbelnde und fiel auf den Boden. Hier wand sich unter ihm äußerst behende ein kleines Zwerglein hervor, dessen krauses graues Haar und graues Bärtchen wunderlich gegen die regenbläulichen Äuglein und das kindische Gesicht abstach. Indem er sich ungemein freundlich gebärdete und aufstehend ihn mit einem Lächeln anblickte, wobei sein geöffneter Mund eine Reihe perlenweißer Zähne blicken ließ, sagte er:
Ach, ich bitte doch tausendmal um Vergebung. Ich würde unendlich bedauern, wenn mein Bester sollte einen Schaden gelitten haben. Ich habe zwar zu keiner Zeit eine so unproportionierte Größe wie, nehmen Sie es doch nicht übel, bei den Menschen mir dieses der Fall zu sein scheint, Aber freilich vor Sonnenaufgang bin ich doch fast gar zu klein. Wenn aber Verehrtester die Güte haben wollten, sich noch so lange zu verweilen, so würden sie sich vielleicht überzeugen, dass ich bei Tage eine ganz angemessene Größe besitze und auch sonst vielleicht in Betreff des Verstandes und der guten Sitten mich rühmen dürfte, einige Ähnlichkeiten mit den in Allweg zu bewundernden Menschen zu haben.
Ach, begann Stefan fast sprachlos vor Erstaunen. Ach, lieber...
Pippi,
fiel das Zwerglein ein.
Wir lieben Sie, Ihren gehorsamen Diener nur Pippi zu nennen.
Ach, lieber Herr Pippi, fasste sich nun Stefan. Ich bin ganz betroffen und überrascht. Ich wollte es eigentlich wagen, den ehrwürdigen Mann aufzusuchen, der gestern hier war.
Meinen lieben, hochverehrten Herren. Ja, er weiß davon.
Er weiß davon? Fragte Stefan erstaunt und gegen das Zwerglein gebückt, das eben anfing, ein wenig zu wachsen.
Jawohl, was weiß der nicht?
Erwiderte dieses, indem es sich auf die Zehen stellte und zierlich agierte.
Er ist aber diese Nacht ausgegangen und hat mir aufgetragen, Sie, mein Bester, höflichst zu empfangen und Ihnen einige von den kleinen Seltenheiten, die wir besitzen, zu zeigen und, wenn sie Ihnen gefallen, zu erklären, auch zu beliebigem Gebrauch zu überlassen.
Oh, lieber Gott, seufzte Stefan, ich bin blutarm, ich kann nichts kaufen.
Ach, nicht doch, mein wertester Herr,
sagte Pippi mit seitwärts gebogenem Hälschen und freundlich blinzeln.
Nicht zum Kaufen, nur zu gefälligem Gebrauch für einige Zeit. Mein Herr hat, verzeihen Sie, eine sehr gute Meinung von Ihnen und auch mir würde es sehr leid tun, wenn Sie sich genieren sollten. Tun Sie doch ganz, als ob Sie zu Hause wären.
Hiermit hüpfte er schon wieder um etwas größer in seltsamen Sprüngen nach einem Stuhl, welchen er, obgleich kaum mit seinem Kopf den Sitz desselben überragend, mit ungemeiner Leichtigkeit vor Stefan hinstellte.
»Ich werde gleich die Ehre haben, mit einem kleinen Frühstück, so gut wir es in unserer einsamen Haushaltung vermögen, aufzuwarten.«
Mit einem Kratzfuß verschwand er durch ein kleines Türchen in die Wand. Noch hatte sich Stefan nicht von seiner Überraschung und seinem Erstaunen erholt, als der Zwerg durch das Türchen mit einem silbernen Krüglein und einer dunkelblauen leuchtenden Schale zurückkehrte. Er hatte jetzt seine volle Größe, so dass er ungefähr an Stefans Lenden reichte, und nun wagte es dieser auch, ihn aufmerksamer zu betrachten. Sein blaues Samtkleid spielte um die beweglichen Glieder und das frische Gesichtlein mit den aufgeworfenen Lippen und der gebogenen Nase hatte etwas Gutmütiges, Ansprechendes.
»Jetzt bin ich erst recht bei meinen Kräften«,
hub er an.
»Und sehr erfreut, nach langer Einsamkeit einen so werten Gast bei mir zu haben.«
Währenddessen hatte er aus dem Krug einen goldhellen Trank in die glänzende Schale gegossen, kredenzte sie dem Stefan zierlich und sagte,
»Nehmen Sie gefälligst vorlieb, es ist ein sehr heilsames Getränk, das nur mein Herz zu bereiten versteht, obgleich er es sehr mäßig genießt.«
Stefan trank. Süß wie Honig und kräftig wie Wein rann es ihm die Kehle hinab, und er fühlte sich erwärmt und erfrischt zugleich. Ja, es ergriff ihn ein fröhliches Vertrauen und eine belebende Munterkeit, wie er sie nie empfunden hatte. Das Zwerglein sah ihm freundlich zu und seine lächelnden Züge zeigten, wie sehr es ihm jeden Schluck gönnte.
»Jetzt, wenn es Ihnen beliebt«, fing er wieder an, zog einen kleinen goldenen Hammer aus der Tasche und klopfte an die Wand, die einen hellenvollen Klang von sich gab. Unter lieblichen, langsam ineinander fließenden Tönen wich nun die weiße Wand zurück und allmählich quollen aus ihr hervor faltenreiche Purpurvorhänge, die in ein duftiges Gemach blicken ließen, in welchem eine Menge seltsamen Geräts teils herumstand, teils an der bemalten Wand hing. Als die Töne verklungen waren, ergriff das Zwerglein einen elfenbeinernen Stab und wies damit auf eine mit Zahlen bezeichnete Kugel, die in der rechten Hand eines alabasternen Engels ruhte, welcher am Eingang des Kabinetts stand. »Hier steht«, sagte der kleine Cicerone, »eine Uhr, welche die guten und bösen Tage anzeigt, erstere mit dem goldenen, die bösen mit dem eisernen Zeiger. Ein astralisches Werk, welches der Großvater meines Herrn mit tiefem Studium verfertigt hat. Wollten Sie wohl gefälligst die rechte Hand des Genius erfassen?«
Stefan tat es frisch, denn der Trank durchglühte ihn mit frohem Mut.
»O, charmant«, rief das Zwerglein, »Sie haben heute einen glücklichen Tag. Morgen, ach, das tut mir leid, morgen schon nicht so, da will der eiserne Zeiger vorkommen.«
»Und übermorgen?« fragte Stefan.
»Verzeihen Sie, ich bedauere nicht aufwarten zu können, aber die Uhr weist nur immer auf 2 Tage im Voraus.« »Dieses goldene Gefäß hier«, fuhr er fort und hob von einem hohen Becher den schön gearbeiteten Deckel, »enthält ein unscheinbares Wässerlein, welches aber die sonderbare elementarische Kraft hat, dass, wenn man etwas von dieser gelben Flüssigkeit mit Sonnenaufgang auf einem Gebirge ausgießt, solches eilends dahin läuft, wo es Gold gibt. Mein Herr selbst hat dieses in seiner Jugend bereitet.« »Da sehen Sie ein paar alte Schuhe«, erklärte er weiter, ohne die Verwunderung Stephans zu bemerken. »Sie sind abgenützt, allein wer dieselben anzieht, kann vermöge ihrer magischen Kraft 20 Meilen an einem Tage machen, ohne müde zu werden. Mein Herr hat sie einem alten Rosenkreuzer in einem Wettstreit ihrer geheimen Künste abgewonnen und dieselben...« »Ei«, rief er plötzlich abbrechend, »haben Sie doch die Güte, Verehrtester, einige Töne auf dieser Orgel anzuschlagen.«
»Mein liebster Pippi«, sagte Stefan, »ich hätte zwar immer gern etwas Musik gelernt, aber mein Vater ist zu arm.«
»Ganz einerlei«,
fiel das Zwerglein ein,
»tun Sie mir's doch zu Gefallen.«
Stefan setzte seine Hände auf die elfenbeinernen Tasten und sie gaben so melodische Klänge von sich, dass er unwillkürlich fortspielte. Plötzlich hüpfte das Zwerglein auf, sprang ihm auf den Arm, umfasste seinen Nacken und küsste mit Tränen in den Augen seine Wangen, indem es ausrief:
»Oh, schön, herrlich, nun kenne ich Sie, teurer Freund. Sie sind ein guter Mensch. Wissen Sie, dass im anderen Fall das unter siderischen Einflüssen verfertigte Instrument nur Misstöne von sich gegeben hätte?«
Er sprang wieder herab und während er Stephans Hand noch festhielt, rief er:
»Ja, das hat die selige, liebe Gemahlin meines Herrn noch als Jungfrau gemacht und ihre Freier darauf probiert.«
»Oh, mein Gott«, rief Stefan aus. Ich habe ja noch gar nichts Gutes getan.
Ei,
sagte das Männchen, freundlich den Kopf schüttelnd.
Das Instrument betrügt sich nicht. Erst in einem halben Säkulum verliert es seine gnostische Kraft. Nun, mein Guter,
fuhr er fort,
hier sehen Sie einen Bogen von Löwensehnen mit straußfedernen Pfeilen. Wenn mit dieser magischen Waffe der schlechteste Schütze schießt, so trifft er unfehlbar. Mein Herr hat sie einem bösen Zauberer nach hartem Kampfe abgewonnen.
Und was ist das denn hier für ein schwarzer Stock? Fragte Stefan, der nun schon alles Verwundern aufgegeben hatte, weil er wohl sah, dass er sonst gar nicht zu sich selber kommen werde.
Ja,
war die Antwort.
Mein Bester, das ist ein rares Stück, eine besondere Zierde unserer Sammlung, welche in längst vergangenen Zeiten ein habsüchtiger Zauberer mit Gefahr seines Lebens und tiefgeheimer Magie gemacht hat. Es hat nämlich dieser Stab die wunderliche, teils elementarische, teils magische Eigenschaft, dass wer immer ihn fasst, so wie er sich damit einem Hause nähert, die Gestalt desjenigen annimmt, welcher gerade der stärkste Gläubiger dessen ist, der in dem Hause wohnt. Weil nun bei der Ausarbeitung dieses Stocks auch gute Geister waren, so hat er noch die besondere Natur bekommen, dass er eine Strafrute der Geizhälse und Betrüger geworden ist. Denn wer mit demselben vor einem solchen schlechten Schuldner tritt, bekommt nicht nur, wie gesagt, das Aussehen seines Gläubigers, sondern es ergreift auch den bösen Schuldner eine solche Angst, die ihn zwingt, sein Geld auszuzahlen, wenn er am wenigsten will, und überdies hat er hinterher alles wieder vergessen. Der Träger des Stockes kann es auch gleich merken, welcher Art der Mann ist, zu welchem er gerade kommt. Denn ist es ein Wucherer oder Geiziger oder Dieb, der unter dem Zorn der astralischen Mächte steht, so poltert der Stab gleich bei Eintritt ins Haus so heftig auf den Boden und die Treppe, dass er in der Hand ganz schwer und dem Schuldner schon bange wird. Im umgekehrten Fall wird er ganz leicht.
Ach du mein Himmel, rief Stefan, wenn ich diesen Stock hätte, dann wäre meinen armen Eltern und dir, gute Sabine, und allen Nachbarn geholfen, und ich wäre am Ende doch nur ein Strafwerkzeug der guten Geister.
Es freut mich unendlich, mein Wertester,
kam ihm hier das Zwerglein mit größter Lebhaftigkeit entgegen,
dass Sie selbst mir die Gelegenheit bezeichnen, wie wir Ihnen gefällig werden können. Denn außerdem, dass mir der Auftrag meines Herrn, Sie nach Belieben von unseren mobilen Instrumenten Gebrauch machen zu lassen, gar fest im Gedächtnis ist, so hab ich auch, nehmen Sie es doch nicht übel, eine gewisse unwiderstehliche Neigung dermaßen zu Ihnen gefasst, dass ich Sie inständigst bitte, mich für Ihren ergebensten Freund und Diener anzusehen. Sie können des Stocks heute den ganzen Tag sich bedienen, ohne dass seine Kraft nachließe. Nur entschuldigen Sie mich, wenn ich zwei Bedingungen mir erlaube, dass Sie fürs Erste keinem Seelchen das Geheimnis verraten und zweitens morgen früh unter Ihrer Haustüre mich erwarten, um mich den magischen Stab wieder abholen zu lassen.
Stefan drückte seine Rührung und Dankbarkeit über die unverdiente und unbegreifliche Gunst seines Herrn und Pippis selbst in den bewegtesten Worten aus und stellte ihm die Not der Seinigen mit all seiner Treuherzigkeit in einfachen Zügen dar.
»Ach, die Menschen, die Menschen!«
rief das gute Zwerglein einmal über das andere, indem ihm die Tränen über die Backen liefen. Unter welch herrlichen Konstellationen stehen Sie? In welchem Rapport mit den siderischen Mächten? Und wie zerreißen Sie all diese Fäden und mauern sich in ein falsches Leben ein in Ihren Städten und Häusern? Doch, ja, eilen Sie, mein Wertester, nehmen Sie da den Stock und gehen Sie keck damit in die Häuser der Selbstvergessenen. Sie werden Hilfe finden. Sie haben ja heute einen glücklichen Tag. So unbeschreiblich wert mir Ihre angenehme Gesellschaft wäre, so mag ich doch nicht so zudringlich sein, Sie ferner aufzuhalten.
Ende des zweiten Teils.